Man sagt eigentlich, ein intelligentes System beherrscht drei Dinge auf einmal. Das ist Perzeption, Kognition und Aktion. Also ich kann Daten wahrnehmen, ich kann diese Daten verarbeiten durch kognitive Prozesse und dann darauf aufbauend handeln. Und dann schließt sich normalerweise der Kreis. Was ich dann getan habe in Form einer Handlung, das nehme ich dann wieder wahr.
Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch.
Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie heute zu unserem Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Karin Röhricht und ich leite heute diese Folge in Vertretung von Fred Nemitz. Unser heutiges Thema lautet Künstliche Intelligenz, zwei Seiten einer Medaille. Passend dazu unterhalte ich mich in dieser Podcast-Folge auch mit zwei Kollegen. Marco Huber ist seit Oktober 2018 Professor für kognitive Produktionssysteme an der Universität Stuttgart und gleichzeitig zweifacher Abteilungsleiter am Fraunhofer IPA. Seine Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Themen maschinelles Lernen, erklärbare künstliche Intelligenz, Sensordatenanalyse, Bildverarbeitung und Robotik im produktionstechnischen Umfeld. Zu einigen dieser Themen werden wir im Verlauf der Sendung einiges hören. Etwas Persönliches zu Marco Huber. Er reist eigentlich sehr gern und viel, sofern es die Corona-Lage irgendwann mal wieder zulassen würde. Und wenn es seine Zeit zulässt, fotografiert er gerne, vor allen Dingen dann Landschaft und Architektur. Und er versucht, seine Kinder fürs Programmieren und für die Robotik zu begeistern, was ja bei seiner Ausbildung auch nahe liegt. Mein zweiter Gast heute, Arik Lemble, ist seit ziemlich genau 4 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe Montageautomatisierung, ebenfalls am Fraunhofer IPA, und beschäftigt sich dort mit Technologien wie dem maschinellen Lernen. Seine Arbeiten haben das Ziel, Roboter leichter für Montageaufgaben einsetzen zu können. In diesem Kontext arbeitet er zugleich an seiner Doktorarbeit zum Thema simulationsgestütztes Training roboterbasierter Montageoperationen. Auch dazu werden wir heute noch mehr hören. Wenn Arik mal nicht am Schreibtisch sitzt, begeistert er sich für alles Technische und Digitale, zum Beispiel auch digitale Währungen oder elektronische Musik. Außerdem engagiert er sich sozial in Stuttgart. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste heute. Begrüßen Sie mit mir Marco Huber und Arik Lemble.
Ja, hallo Karin, freut mich, dass wir heute die Folge mit dir aufnehmen dürfen.
Hallo Karin und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Marco, das Thema KI, künstliche Intelligenz, ist ja seit einiger Zeit wirklich in aller Munde und das, was man sozusagen ein echtes Hype-Thema nennen würde. Kannst du uns das vielleicht mal ein bisschen einordnen? Also ist KI wirklich so neu, wie man glauben könnte? Warum reden gerade jetzt alle darüber?
Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Es wird ja wie ein neues Thema wahrgenommen. Aber wenn man sich die Historie von KI mal anschaut oder von künstlicher Intelligenz, wird man feststellen, dass dieses Feld doch relativ alt ist, zumindest nach Informatikmaßstäben gemessen. Also der Begriff tatsächlich kommt im Englischen zum allerersten Mal 1956 vor. Da gab es eine Sommertagung mit dem Begriff Artificial Intelligence und seither forscht man gewissermaßen auf dem Feld. Das heißt, es sind gute 60, 70 Jahre, seit man sich damit beschäftigt. Und es gab in der Zeit ein paar Höhen, aber auch Tiefen. Es gibt da einen Begriff, das nennt sich KI-Winter. Das heißt, es gab Hochphasen, zum Beispiel bei den künstlichen neuronalen Netzen, was man heute sehr gerne verwendet. Auch da gab es die ersten Lösungen schon in den 50er Jahren. Hat dann aber nur begrenzt funktioniert. Und das war dann tatsächlich der Auslöser des ersten KI-Winters. Der hat ein bisschen die 80er Jahre angedauert. Dann gab es wieder eine Hochphase, gerade für die neuronalen Netze. 90er Jahre gab es wieder einen KI-Winter. Und jetzt erleben wir gewissermaßen den dritten Frühling in dem Feld. Und die Gründe, warum wir jetzt gewissermaßen diese Hochphase haben, ist eigentlich das Zusammenkommen von drei Dingen, die gleichzeitig eintreten. Wir haben das Internet als eine riesen Datenquelle. Man könnte sagen, das Internet ist eine Wahnsinnsdatenbank für Text, für Video, für Bilder, die man nutzen kann und nutzen muss auch, gerade für das maschinelle Lernen. Dann ist die Rechenkapazität mittlerweile auf einem Niveau, damit man auch tatsächlich richtige Anwendungen damit lösen kann. Und diese Rechner kosten ja auch gar nicht mehr viel. Das weiß vielleicht jeder, der schon mal selber einen Computer gekauft hat. Die sind relativ günstig geworden. Und für leistungsfähige Rechner muss man sich nicht mal sowas kaufen, sondern kann die zum Beispiel in der Cloud anmieten, wenn man es mal braucht. Und das Dritte ist dann ja die Software selber. Also die ganzen Algorithmen, die man vielleicht früher, das war zu meiner Promotionszeit, sich sehr mühselig selbst erarbeiten musste, die gibt es heute als freie Software mit sehr einfachen Schnittstellen, sodass fast jeder damit arbeiten kann. Und diese drei Dinge kommen eben jetzt zusammen und das begründet unter anderem oder auch im Wesentlichen, warum es heute wieder so ein heißes Thema ist.
Sehr interessant. Erwartest du dann schon bald wieder einen KI-Winter oder glaubst du, der Höhenflug dauert jetzt längerfristig an?
Ja, manche sehen schon die ersten Schneeflöckchen am Horizont. Sowas ist ganz schwer abzuschätzen. Die richtig großen Durchbrüche werden tatsächlich gerade wieder ein bisschen weniger. Es gab so gerade in den frühen 2010er Jahren hat sich ein Höhepunkt den nächsten gejagt. Diese Frequenz haben wir jetzt nicht mehr. Das kann den nächsten Winter andeuten, aber es gibt auch genauso viele, wenn nicht sogar mehr Leute, die denken, ja, das ist jetzt völlig normal, weil sich die Technologie so langsam etabliert, in die Anwendung kommt und vielleicht gar kein Winter mehr droht.
Das wäre ja schön, da müssen wir gut den Wetterbericht verfolgen, ja.
Ja, das wird sich lohnen.
Ja, jetzt sagt sich ja der Begriff künstliche Intelligenz so leicht daher. Es wird eigentlich auch wild gemixt. Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Lernsysteme, was auch immer. Kannst du uns das ein bisschen einordnen? Also welche Technologien gehören jetzt konkret dazu? Wie stehen die im Zusammenhang? Bedingt das eine das andere? Mhm. Vielleicht kannst du uns da ein paar Begrifflichkeiten einordnen, dass wir ein bisschen schlauer werden.
Ja, das ist tatsächlich ein wilder Mix an Begriffen. Die doch unterschiedlich sind. Also künstliche Intelligenz kann man gewissermaßen als Überbegriff verstehen, unter dem sich sehr viele Technologien sammeln. Zum Beispiel das Thema Perzeption, also wie nehme ich Daten auf, wie modelliere ich die Welt, das sind so Weltmodelle, Logik, Robotik, Planungsverfahren, das alles gehört zur KI mit dazu. Das wichtigste Teilgebiet aber aktuell, und das ist auch, was den Hype momentan am meisten befeuert, das ist das maschinelle Lernen, also der Teil, wo es tatsächlich um Daten geht, wo man Muster in Daten erkennt und diese Muster dann anwendet, um bestimmte Problemfälle zu lösen. Und innerhalb des maschinellen Lernens gibt es dann wieder sehr viele Technologien. Und die prominenteste darunter sind dann die künstlichen neuronalen Netze. Also eine Technologie, die sehr angelehnt ist an die Art und Weise, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Sag hier mit Absicht nur angelehnt. Es ist ein sehr grobes mathematisches Modell. Das Gehirn funktioniert dann doch ein bisschen anders, aber die Natur war hier tatsächlich Ideengeber. Diese neuronalen Netze sind aus Neuronen eben aufgebaut. Das sind einzelne Elemente, sind stark miteinander verdrahtet, dann in Schichten angeordnet. Und wenn man sehr viele von diesen Schichten hat, dann spricht man dann vom Deep Learning. Das ist vielleicht der Begriff, den man mit am meisten hört neben KI, meint aber tatsächlich nur, dass diese neuronalen Netze dann sehr tief sind.
Okay, sehr interessant. Ja, jetzt bist du ja Professor für kognitive Produktionssysteme. Ich hatte es eingangs erwähnt und nicht einfach so in Anführungszeichen für KI. Kannst du uns vielleicht ein bisschen in deinen Alltag mitnehmen? Was ist überhaupt ein kognitives Produktionssystem? Den Begriff kennen wir eigentlich eher zum Beispiel aus der Psychologie, würden wir eher mit einem Menschen verbinden vielleicht. Was muss ich mir genau darunter vorstellen und wie hängt das dann eben mit KI zusammen?
Mhm. Ja, also natürlich geht der Begriff kognitives Produktionssystem auf ein kognitives System zurück. Ein kognitives System kann auch tatsächlich ein natürliches System sein. Der Mensch, das Tier, wir sind alle zu kognitionsfähig. Kognition ist ein lateinischer Begriff, den man zum Beispiel als Lernen übersetzen kann. Und wenn man das jetzt in Beziehung setzen möchte, dann zur KI, dann ist natürlich der Querbezug zum maschinellen Lernen dann auch direkt vorhanden. Man sagt eigentlich, ein intelligentes System beherrscht drei Dinge auf einmal. Das ist Perzeption, Kognition und Aktion. Also ich kann Daten wahrnehmen, ich kann diese Daten verarbeiten durch kognitive Prozesse und dann darauf aufbauend handeln. Und dann schließt sich normalerweise der Kreis. Ne? Was ich dann getan habe in Form einer Handlung, das nehme ich dann wieder wahr. Das macht ein intelligentes System aus. Und diesen Dreiklang, den versucht man natürlich auch in der KI nachzubilden. Das heißt, entsprechend Daten aufzunehmen, Daten zu verarbeiten, dann durch zum Beispiel künstliche neuronale Netze daraus Muster zu extrahieren und dann zum Beispiel Prognosen damit zu machen, und die können dann Aktionen triggern. Und das machen wir dann halt eben speziell im Produktionskontext. Wir machen das nicht komplett frei, sondern haben dann immer produzierende Systeme im Blick. Da versucht man diesen Dreiklang sowieso schon länger, und dann aber, sagen wir mal, mit klassischen Algorithmen zu bewerkstelligen. Und wir schauen uns an, wo man an bestimmten Stellen dann intelligente, also lernende Algorithmen einsetzen kann.
Mhm. Wow, das klingt spannend. Welche Mehrwerte bringt das denn jetzt genau für das Produktionsumfeld? Jetzt hast du schon ein paar Sachen genannt, die so technisch als Voraussetzung da sein müssen. Wir brauchen offensichtlich Sensoren, wir brauchen dann verarbeitende Prozesse, die entsprechenden Aktoren. Aber was heißt das jetzt praktisch? Welche Anwendungsfelder erschließen sich jetzt konkret für maschinelles Lernen in der Produktion?
Es ist ein sehr reichhaltiges Feld, tatsächlich. So eins der naheliegendsten, und da sind wir mit auch am stärksten aktiv, ist so im Bereich der Qualitätsprüfung, Qualitätssicherung, was ja gerade in einem Hochlohnstandard wie in Deutschland sehr wichtig ist, dass die Produkte, die hier produziert werden, hohe Qualität haben, um sich zu differenzieren vom Weltmarkt. Und da gehört es einfach dazu, am Ende auch zu prüfen, was man produziert hat, ob es bestimmten Anforderungen genügt. In vielen Produktionen macht man das dann häufig manuell, also da ist ein erfahrener Mitarbeiter, schaut sich das an. Das ist natürlich, gerade wenn man vielleicht große Volumina produziert, dann irgendwie nicht mehr skalierbar. Also geht man in die Richtung, das ganze Thema Qualitätsprüfung zu automatisieren, indem man beispielsweise Kamerasysteme nutzt, die am Ende der Produktionsstraße sind und sich das produzierte Gut, ein Blech beispielsweise oder einen Schaltkreis, anschaut und dann eben die Aussage trifft, das Bauteil ist in Ordnung oder es ist nicht in Ordnung und es muss irgendwie nachgearbeitet werden. Das ist zum Beispiel ein Fall. Wenn man vielleicht ein bisschen übergeordneter schaut, so das Thema Produktionssteuerung ist ein sehr spannendes Feld. Also zu entscheiden, wann welcher Auftrag zu welchem Zeitpunkt auf welcher Maschine zu fertigen ist. Das ist gerade in der großen Produktion ein durchaus komplexes Planungsproblem, wird heute teilweise mit erfahrenen Mitarbeitern und Excel durchaus gerne gemacht oder aus dem Bauchgefühl heraus. Ne? Der Schichtführer am Anfang sagt der Auftrag zu der Zeit, weil er es eben weiß, ne? Ob das dann die beste Lösung ist, sei dann noch dahingestellt. Und ich hatte ja gesagt, zur KI können auch Planungsalgorithmen, und da versucht man eben genau solche Planungsalgorithmen häufig dann auch in Kombination mit lernenden Verfahren einzusetzen, um eine bessere Produktionsplanung hinzubekommen. Mhm. Ja, und dann denke ich, viele denken bei Produktion auch automatisch an Roboter. Das gehört natürlich genauso dazu.
Ja, das ist natürlich mein Stichwort. Genau, denn in unserem Podcast hatten wir einleitend gesagt, wir möchten zwei Seiten derselben Medaille betrachten. Von KI haben wir jetzt bereits einiges gehört. Vielleicht kannst du uns erklären, warum die Robotik für viele und sicher auch für dich, wie du ja angedeutet hast, so eng mit KI verknüpft ist.
Ja, für mich gehören KI und Robotik eigentlich, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Man sagt, da gibt es, das ist teilweise auch eine philosophische Fragestellung, man sagt, dass ein intelligentes Leben oder Intelligenz eigentlich nur entstehen kann, wenn man auch einen Körper hat. Also Intelligenz in luftleeren Raum kann es per se nicht geben. Das kann man dahingehend begründen, wenn man sich als das Tierreich anschaut oder auch den Menschen. Wir leben in einer Umgebung, die in vielen Fällen gar nicht so lebensfreundlich ist. Wir haben unglaublich viele Sinneseindrücke, die wir verarbeiten müssen. Wir haben es ja geschafft, aus einem relativ einfachen Lebewesen uns zum Intelligentesten hochzuarbeiten. Das lag eben daran, dass wir es gelernt haben, mit diesen Sinneseindrücken an diesen zu wachsen, immer besser zu werden im Laufe der Evolution. Und ja, da sind wir jetzt halt. Und diese Idee eben, die überträgt sich auch in die Robotik. Wir schaffen zwar, erinnern sich wahrscheinlich viele an dieses Beispiel, Schachcomputer schlägt den Schachweltmeister oder AlphaGo. Das sind alles noch relativ virtuelle Dinge. Die Schachfigur am Ende wurde immer noch von Menschen bewegt und nur der Zug wurde geplant an einem Computer. Und wenn man sich heute Robotiksysteme anschaut, dann ist es meistens so, dass die relativ, ich überspitze es jetzt ein bisschen, dumm sind. Sie haben häufig gar keine Sinneseindrücke, sondern sind hart für eine Aufgabe programmiert. Das geht für einfache Aufgaben. Wenn ich irgendwie immer das Gleiche schweißen muss, immer repetitiv dasselbe machen muss, ist es völlig in Ordnung. Aber sobald zum Beispiel die Produkte, die gefertigt werden müssen, sehr variantenreich sind, dann kommt man da mit diesem Ansatz an Grenzen. Und da muss ich tatsächlich in der Lage sein zu erkennen, was muss ich produzieren. Muss ich adaptiv auf die veränderten Produktionsbedingungen einstellen und dann muss ich den Roboter intelligent machen. Das heißt, ihn mit Sensoren bestücken und der Roboter hat ja eben dann auch eine physische Hülle. Und dann sind wir eben bei dem, was ich gesagt habe, wir haben zwei Seiten derselben Medaille. Ich habe plötzlich eine mechanische Hülle, ich habe Sensoren und diese Informationen muss ich verarbeiten und dann darausgehend auch das Robotiksystem intelligent ansteuern.
Das klingt vielversprechend, genau. Und wir haben die Medaille schon nahezu umgedreht, sind schon bei der Robotik angekommen. Damit wende ich mich meinem nächsten Gesprächspartner zu, denn Arik ist ja unser dezidierter Robotikexperte, ganz genauer noch für die Montageautomatisierung. Genau, um dieses Thema ein bisschen genauer zu beleuchten, haben wir eben extra Arik eingeladen. Und Marco sprach ja gerade davon, dass es noch einige Hürden beim Einsatz von Robotik gibt. Vielleicht kannst du da aus deiner Perspektive mit deinem Wissen uns ein bisschen erklären, was das genau für Hürden sind, die ihr im Grunde genommen tagtäglich auch versucht zu senken.
Ja klar, sehr gern. Also generell muss natürlich über die Robotik gesagt sein, das ist seit Jahrzehnten ein boomender Markt. Also allein wenn wir uns jetzt mal die Stückzahlen angucken an neuen Applikationen, die jährlich in Betrieb genommen werden. Werner hatte das ja auch in der vergangenen Folge sehr schön nochmal erörtert. Das ist definitiv, das ist ein boomender Wachstumsmarkt und die Zahl an Robotik-Applikationen nimmt jährlich kontinuierlich zu. Gerade vor allem für Anwendungen in Hochlohnländern ist es natürlich besonders interessant. Die Corona-Krise hat jetzt insbesondere auch nochmal gezeigt, dass gerade wenn wir eben langfristige, nachhaltige Standortsicherheit schaffen wollen, dass es einfach wichtig ist, dass wir auch gerade repetitive Tätigkeiten oder kognitiv wenig beanspruchende Tätigkeiten eben auf Robotersysteme verlagern. Und das Schöne an der oder die gute Nachricht ist im Endeffekt, dass gerade Hardwarekosten für die Robotik in den letzten Jahren dramatisch abgenommen haben und dass damit auch eigentlich der Weg, was die Hardware angeht, auf jeden Fall für die nächsten Jahre und Jahrzehnte frei ist. Also gerade neue Roboter, sei es von großen klassischen Industrierobotern hin zu Leichtbaurobotern, sind preislich erschwinglich und damit haben auch gerade kleine und mittelständische Unternehmen eben die Möglichkeit, diese Roboter einzusetzen. Die andere Seite dazu ist bedauerlicherweise, dass eben gerade die Systemintegration von solchen Robotersystemen oder auch gerade die kontinuierliche Reprogrammierung von solchen Systemen, um mit Ungenauigkeiten, Toleranzen oder eben auch mit diesen von Marco gerade sehr treffend angesprochenen Varianten große Probleme einführen. Das heißt, wir brauchen kontinuierlich Experten, die solche Systeme neu programmieren. Und selbst wenn wir intuitive Tools für sowas einsetzen, also beispielsweise wiederverwendbare Baukastensysteme oder auch Teach-In-Verfahren, von denen es zahlreiche am Markt gibt, ist immer noch die Schwierigkeit da, dass gerade wenn es um kleine Losgrößen oder eben viele Varianten geht, die Programmierung teilweise einfach schon die manuelle Produktion oder den Zeitaufwand für die rein manuelle Produktion übersteigt. Und das ist natürlich eine ganz zentrale Hürde, die wir beseitigen müssen und gerade auch vor allem die Einfachheit und auch die Flexibilität von solchen Robotersystemen eben gegeben sein muss, gerade was die Integration, was die Programmierung angeht, damit sie eben nicht nur für hohe Stückzahlen bei Großunternehmen und Konzernen einsetzbar sind, sondern eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen.
Mhm. Spannend. Und dafür nutzt ihr KI.
Genau, richtig.
Wunderbar. Genau. Dein Spezialgebiet ist ja die Montageautomatisierung. Denn tatsächlich ist es ja so, dass nur ungefähr 10-15% der jährlich verkauften Roboter wirklich auch Montageaufgaben ausführen. Man denkt eigentlich, man hat immer die Bilder im Kopf, es müssten doch viel mehr sein. Aber nee, das ist dann eben nicht die Montage, vor allen Dingen nicht die anspruchsvolle, beispielsweise Endmontage im Automobilbau. Warum tun sich beim Montieren die Roboter eigentlich so schwer? Was ist da, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind da die Schwierigkeiten, die ihr eben auch adressieren müsst mit euren Automatisierungslösungen?
Da trifft sich dieser Begriff zwei Seiten der gleichen Medaille sehr gut. Marco hat vorhin die Brücke gespannt und hat gesagt, für ein intelligentes System oder für ein kognitives System ist es wichtig, drei Kernelemente miteinander zu vereinen. Das ist die Perzeption, die Kognition und die Aktion. Also das heißt im Endeffekt, seine Umgebung zu erfassen, basierend auf diesen Eindrücken der Umgebung eben die passenden Aktionen auszuwählen oder auch eben langfristig Strategien dafür zu entwickeln. Und gerade, ich glaube, jeder, der zu Hause mal ein Regal zusammengebaut hat, der weiß ganz genau, sobald es eben an Ungenauigkeiten und Toleranzen rangeht, sobald es nicht nach Plan läuft, wird es schwierig und da hat es einfach Fingerspitzengefühl gefragt. das, was wir Menschen intuitiv mitbringen, das heißt, dass wir eben, wenn eine Schraube nicht ganz passt, dass wir eben nochmal uns ein bisschen nach links oder rechts bewegen und versuchen eben die Bohrung dann doch noch zu finden, das ist das, was unseren Robotern heutzutage einfach noch fehlt. Das heißt, gerade Menschen sind in der Montage für diese sehr flexiblen Tätigkeiten wunderbar geeignet, können auch mit eben diesen Sinneseindrücken sehr gut umgehen. Wir sehen, das heißt, wir nehmen nicht nur visuell wahr, sondern auch über die Finger. Und gerade diese Sinneseindrücke sind eben das, was den Robotern eben aufwendig gegeben werden muss. Natürlich, wir können einen Roboter erweitern, indem wir ihm zum Beispiel einen Kraftmomentensensor oder ein Kamerasystem geben. Aber trotzdem ist es eben immer noch dann eine große Herausforderung. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an kleine und mittelständische Unternehmen denke oder generell auch für die Integration eben dann diese Sinneseindrücke auch mit den passenden Aktionen zu verknüpfen. Und gerade da, wenn ich jetzt nur allein diese Mammutaufgabe stemmen möchte, habe ich immer noch keine unbedingt wirtschaftliche Produktion. Das heißt, ich habe vielleicht ein System, was mit diesen Ungenauigkeiten, Toleranzen und Varianten umgehen kann, was aber schlussendlich noch nicht die Zieltagzeit erreicht. Und ich meine schlussendlich, wenn wir langfristig Standortsicherheit schaffen wollen, ist es eben wichtig, dass wir nicht nur diese Sinneseindrücke verknüpfen können, sondern das Ganze eben auch noch wirtschaftlich gestalten können.
Ja, das leuchtet ein. Ja, wir hatten ja schon gesagt, KI kann jetzt hier Abhilfe schaffen, eben die Hürden senken und die Montageautomatisierung mit Robotern deutlich voranbringen. Kannst du uns das ein bisschen näher erläutern? Wie genau setzt ihr KI ein? Marco hatte vorhin die verschiedenen Ebenen von KI an Technologien benannt. Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen. Was macht ihr genau und warum?
Sehr gern. Gerade wenn wir jetzt an wiederverwendbare Programmiersysteme denken oder wenn es darum geht, eben, dass wir sagen, wir haben einmal gelernt, wie ein Programm auszuführen ist, wie eine Montageoperation automatisierbar ist und wie unser Roboter eben diesen Prozess dann schlussendlich doch erfolgreich meistern kann, dann wollen wir das Ganze natürlich auch wieder verwenden. Und lernende Systeme in unserem Kontext setzen wir ein, dass wir dem Roboter eine Möglichkeit geben, seine Sinneseindrücke, in dem Fall zum Beispiel seine Sensoreindrücke, seines Kräfte, seines Drehmomente oder auch Kamera-Inputs wie Bilder, zum Beispiel dann zielführend mit seinen Aktionen zu verknüpfen. Zielführend heißt in dem Fall, im richtigen Zustand die richtige Aktion auszuwählen. Also in der richtigen Situation dann eben, um bei dem Beispiel von vorher zu bleiben, uns in Richtung der Bohrung zu bewegen und nicht wieder weiter davon entfernt. Und genau da kommen eben gerade KI-Systeme ins Spiel. Das heißt, wir trainieren unsere Roboter eben, diese Sinneseindrücke, die sie wahrnehmen, die einzelnen Kräfte langfristig damit zu verknüpfen, ihr Ziel zu erreichen. Und wenn wir uns diese Fragestellung annehmen, ist besonders das Thema Deep Reinforcement Learning eben ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Das heißt, die sequentielle Entscheidungsfindung und dort, deswegen kommt der Deep-Anteil in dieses Lernverfahren eigentlich mit rein, eben um aus sehr komplexen Wirkzusammenhängen herauszulernen. Das heißt, wir wollen im Endeffekt, wenn wir an Wiederverwendbarkeit denken, was ich vorhin eingangs erwähnt hatte, wir wollen eben unserem Roboter gewisse Fähigkeiten mitgeben. Wir sagen unserem Roboter bewusst, was für Aktionen er ausführen kann, seien es einfache Bewegungen, lineare Bewegungen oder auch komplexere Bewegungen, die beispielsweise auf entsprechenden Sensoreindrücken fußen. Das heißt, der Roboter bewegt sich in eine Richtung, bis er eine gewisse Kraft detektiert. Und diese lernenden Systeme sollen schlussendlich die richtigen dieser Funktionalitäten mit den Sensoreindrücken verknüpfen. Ganz konkret bedeutet das, wir lassen den Roboter tatsächlich durch Versuch und Irrtum herausfinden, wie er die Bauteile einzeln miteinander montieren kann. Der Roboter probiert aus, nutzt seine Fähigkeiten, nutzt seine Aktionen, die ihm gegeben sind und nimmt seine Sinneseindrücke wahr und wird eben durch eine Belohnung oder eine Bestrafung dann schlussendlich dem Ziel immer näher gebracht.
Das ist interessant. Reinforcement Learning. Das ist so ein bisschen diese Idee von dem Trial and Error, richtig? Also
exakt, genau.
Wie eben auch Kinder lernen. Wenn du jetzt sagst, der Roboter wird belohnt oder bestraft, in Anführungsstrichen, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also bei einem Kind kann ich es mir leicht vorstellen. Was ist für den Roboter eine Strafe?
Schlussendlich freut sich der Roboter eben entweder über größere Zahlen oder eben über kleinere Zahlen, ach, je nachdem, wie wir diese Belohnung definieren. Das heißt, gehen wir da mal von aus, der Roboter ist erfolgreich mit seinem Prozess, dann kriegt er von uns eine 1 und er ist nicht erfolgreich, dann bekommt er leider bloß eine 0. Und langfristig soll er natürlich daraufhin trainiert werden, diesen sogenannte Belohnung oder auch Reward eben zu maximieren. Mhm. Und das eben dadurch, dass er kontinuierlich immer wieder durch Versuch und Irrtum, wie ein kleines Kind, das versucht, kleine Bauklötze in die entsprechenden Formen reinzupressen, seinen Prozess schlussendlich zielführend auszuführen. Und wenn er eben den Stern versucht, in den Kreis reinzudrücken, dann gibt es halt keine 1, sondern leider nur eine 0.
Okay, da habt ihr auch ein recht erfolgreiches Forschungsprojekt zu laufen, wie ich mitbekommen habe. Das nennt sich Rob Academy, sozusagen die Schule für die Roboter. Magst du da noch kurz was zu sagen?
Sehr gern. Rob Academy zielt tatsächlich auf diese variantereiche Montage ab. Wir haben das auch eingangs schon so ein bisschen angeschnitten. Gerade in der Montage sind eben viele dieser besagten Ungenauigkeiten, Toleranzen und Varianten präsent, die eine wirtschaftliche oder effiziente Programmierung einfach sehr, sehr schwierig machen. Und im Zuge von Rob Academy setzen wir eben Reinforcement Learning, genauer gesagt Deep Reinforcement Learning ein und lassen unseren Roboter eben durch Versuch und Irrtum Einzelmontageoperationen erlernen. Das Ganze erfolgt unter einem Systembaukasten, der nennt sich PyTask. Das heißt, der Roboter bekommt nicht seine einzelnen Gelenke in dem Fall, wie wenn ich jetzt an den menschlichen Arm denke, bekommt nicht gesagt, er kann jedes einzelne seiner Gelenke, wie das Daumengelenk, das Ellbogengelenk oder das Schultergelenk bewegen, sondern er bekommt höherwertige Aktionen zur Verfügung gestellt. Gerade eine lineare Bewegung, eine rotatorische Bewegung, eine Bewegung, bis er eine Kontaktkraft erkennt. Und im Rahmen von Rob Academy lernt der Roboter tatsächlich, wie er diese einzelnen Aktionen zielführend einsetzen kann. Das heißt, er lernt nicht nur, wann welche Aktion dran ist, sondern er lernt auch zum Beispiel, welche entsprechenden Kontaktkräfte er erreichen soll. Und genau auf diesem Weg können wir gewährleisten, dass unser Roboter eben trotz Versuch und Irrtum unsere einzelnen Bauteile nicht beschädigt, sondern eben den Prozess genauso ausführt, wie wir es im Endeffekt haben wollen, aber eben flexibel und variantenreich.
Wow. Jetzt hast du ja gesagt, der Roboter muss lernen. Jetzt ist ja Lernen ein Prozess, der wahrscheinlich nicht nur ein paar Minuten geht. Vielleicht kannst du uns das zeitlich auch ein bisschen einordnen. Also bis jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Stecker irgendwo reingesteckt werden kann von einem Roboter. Wie lange braucht es da? Und vor allen Dingen, dann ist ja die Schwierigkeit, die Produktion, steht die dann still in der Zeit? Das wäre ja dann auch wiederum ungünstig. Wie löst ihr das, diesen Lernprozess irgendwie auch wirtschaftlich umsetzen zu können?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, denn der Gedanke, gerade auch für die Industrie, dass ich ein lernendes System habe, was in der laufenden Produktion durch Versuch und Irrtum trainieren soll,
erstmal eine Weile alles blockiert.
Das schließt sich erstmal ein bisschen gegenseitig aus. Und tatsächlich war unser Kerngedanke, den wir jetzt auch in einigen Prozessen im Bereich sehr erfolgreich umgesetzt haben, den Roboter eben von der realen Welt in eine digitale Umgebung zu verlagern. Ziel des Ganzen ist schlussendlich, dass der Roboter in einer Simulation ausreichend genaue Repräsentation seiner Umgebung hat. Das heißt, wir versuchen nicht, eine bessere Welt zu simulieren, als sie vielleicht um uns herum ist, sondern wir simulieren sehr genau die jeweiligen Prozesse, die uns gerade interessieren. Heißt ganz konkret, wenn wir versuchen, Stecker in der Montage zu stecken, simulieren wir sehr genau eben diesen Montagevorgang von Steckverbindungen oder im Falle von der Schaltermontage, eines unserer Zielanwendungsfälle im Rob Academy Projekt, simulieren wir eben ganz genau, wie dieser Schalter zusammenmontiert werden kann. Und das ermöglicht uns einfach, diesen gesamten Prozess des Lernens in die digitale Umgebung zu verlagern. Klar, das hat auch einige Nachteile. Demgegenüber stehen zum Beispiel Vorteile wie, der Roboter kann die Bauteile nicht beschädigen, wir können das System einfach zurücksetzen. Das heißt, wir haben eben nicht die Problematik, dass wenn mal was kaputt geht, dass ein immenser finanzieller Schaden entstanden ist, sondern wir setzen einfach nur unsere digitale Umgebung zurück. Ganz klar ist dabei eben auch, und das ist einer der zentralen Nachteile, den wir auch im Rahmen vom Rob Academy Projekt adressieren, ist der sogenannte Simulation to Reality Gap. Das heißt eben, eine Simulationsumgebung, die mir zum Beispiel dann ein Lernergebnis generiert oder beziehungsweise eben ein Verhalten meines Roboters trainiert, heißt nicht zwingend, dass es auch unbedingt in der Realität sich genauso verhält. Mhm. Und gerade da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eines davon ist zum Beispiel diese simulierte Welt in einzelnen Aspekten eben noch zu verändern und über Verfahren wie zum Beispiel Domain Randomization. Das heißt, dass ich einzelne bewusste Aspekte meiner Simulationsumgebung variiere und der Roboter eben in dieser Simulation dann lernt, auch mit dieser Varianz umzugehen. Und um das Ganze vielleicht mal zeitlich ein bisschen einzuordnen, klar, natürlich ist es immer prozessabhängig. Typischerweise trainiert unser Roboter so zwischen 12 und vielleicht auch mal 48 Stunden in der Simulationsumgebung.
Oh, das hätte ich mir jetzt länger vorgestellt. Ist ja relativ flott. Ja, sehr schön. Das waren ja spannende Einblicke in die Montageautomatisierung. Und du hattest jetzt am Schluss die Simulationsumgebung angesprochen. Das ist dann auch genau dein Fokus in der Dissertation, richtig?
Genau, also man könnte tatsächlich sagen, die Simulation in Kombination mit Verfahren des maschinellen Lernens ist ein Gamechanger für uns, weil wir eben gerade diese digitale Umgebung nutzen können und dort tatsächlich unseren Roboter komplett Versuch und Irrtum ausleben lassen können. Das heißt, was wir beispielsweise jetzt gerade, ein typisches Anwendungsbeispiel, ist die Montage von Schaltschrankkomponenten, also das heißt das Klippen von Reihenklemmen auf sogenannte Hutschien. Und was wir im Endeffekt gemacht haben, ist die Simulation ganz bewusst für diesen Zielprozess zu erweitern. Und das Interessante daran ist vor allem, normalerweise, wenn wir jetzt wieder die Brücke zum lernenden System in der Realität spannen wollen, die Montage von Reihenklemmen ist ein nicht repetitiver Prozess. Das heißt, unser Roboter müsste tatsächlich jedes Mal, wenn er den Prozess ausführen möchte, trainieren möchte, eine neue Reihenklemme aufnehmen. Das ist natürlich in der Simulation nicht so. Wir resetten einfach unsere Simulation und können wieder von vorne starten.
Oh, das klingt praktisch. Das könnte man in der realen Welt auch manchmal gebrauchen, oder? So ein Reset-Knopf. Ja, vielen Dank für diese schönen Einblicke in die Montageautomatisierung. Das ist ja am Fraunhofer IPA sicherlich nicht das Einzige, was mit KI und Robotik in Kombination passiert. Kommen wir noch mal kurz zu dir zurück, Marco. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen den Horizont erweitern sozusagen. Wo finden wir in der Robotik noch weitere Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz?
Ja, die Robotik ist natürlich eine sehr schöne Spielwiese für KI. Ja, natürlich nicht nur aus der Forschungssicht, vor allem natürlich auch aus der Anwendungssicht. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Populärste ist so der Griff in die Kiste. Das hört sich lustig an. Es hat sich auch das, was man sich darunter vorstellen kann. Man hat einen Container, eine Kiste, da sind Bauteile drin. Und die müssen dann herausgenommen werden und zum Beispiel auf dem Förderband gelegt werden. Wir sprechen dann vom Vereinzeln. Das kann man natürlich den Menschen machen lassen. Und wenn die Bauteile natürlich sehr groß sind und sehr viele davon in einem Container, dann bewegt so ein Mensch am Tag gerne mal mehrere Tonnen. Das macht man vielleicht noch ganz gut, wenn man jung und sportlich ist, aber vielleicht im hohen Alter ist es keine schöne Tätigkeit mehr. Und dann steht man natürlich vor der Frage, kann ich das Ganze automatisieren? Und das nennt sich eben Griff in die Kiste. Und das ist durchaus anspruchsvoll. Da gibt es mehrere Teilprobleme zu lösen. Wir müssen diese Bauteile in der Kiste erkennen können. Das ist ein Objekterkennungsproblem, wird heute eben mit Kameratechnik und Bildverarbeitung gelöst. Und bei dieser Bildverarbeitungsaufgabe kommt auch vermehrt maschinelles Lernen zum Einsatz. Wenn wir dann das Objekt erkannt haben, muss entschieden werden, welches Objekt wird gegriffen und vor allem, wie wird es gegriffen. Das darf ja nicht passieren, dass der Roboter das greift und dann fällt es ihm direkt wieder raus. Das ist nicht so schlimm, wenn es in der Kiste passiert. Könnte fatal sein, weil es irgendwo im Förderband daneben fällt und dann vielleicht sogar die ganze Straße, Produktionsstraße blockiert. Das heißt, dieser sichere Griff muss auch geplant werden. Da sind wir wieder bei Planungsverfahren und damit bei KI. Dann die Bahnplanung selbst. Ne? Von der Kiste auf das Förderband sollte der Roboter vielleicht auch nicht kollidieren mit seiner Umgebung. Das ist wieder ein Planungsproblem. Also das sieht man schon, allein an dieser Griff in die Kiste hat man sehr viele Stellen und Teilaspekte, wo KI zum Einsatz kommt. Ein anderes Beispiel, gehen wir vielleicht mal von den Knickarmrobotern weg, die jetzt vielleicht jeder im Kopf hat. Zu Robotern gehören auch mobile Robotersysteme, also fahrerlose Transportsysteme ist dann der technische Begriff, die dann in der Fabrik hin und her wuseln und Bauteile oder vielleicht komplette Produkte von einer Station zum anderen bringen. Man hat ja durchaus das Paradigma, gerade in Zeiten von Industrie 4.0, vom Fließband wegzukommen hin zu einer deutlich flexibleren Produktion, wo quasi zum Beispiel die Karosserie in der Automobilfertigung auf so einem Robotersystem, so einem mobilen montiert ist und dann nicht mehr auf dem Fließband transportiert wird, sondern direkt zur nächsten Produktionsstätte, wo vielleicht der Werker wartet, um das Lenkrad einzubauen. Und so eine Roboterflotte muss ja auch irgendwie koordiniert werden. Auch da kommt KI zum Einsatz. Dann gehen wir vielleicht mal von der Industrierobotik weg. Es gibt ja nicht nur Roboter in der Fabrik, die gibt es ja auch außerhalb. Wenn viele, die jetzt vielleicht gerade zuhören, mögen vielleicht an den Rasenmäherroboter denken oder den Staubsaugerroboter. Wir sprechen dann von sogenannten Service-Robotern. Das ist quasi alles, was nichts mit Produktion zu tun hat. Das sind eben diese besagten Haushaltshelferlein. Die gibt es aber auch in der Pflege, Robotersysteme in der Pflege, was für eine alternde Gesellschaft natürlich ein spannendes Feld ist. Da gibt es auch wieder die Fragestellung, wie erkenne ich Objekte? Weil im Gegensatz zu einer Fabrikumgebung, die doch relativ strukturiert ist, ist natürlich der Haushalt oder die Pflegeeinrichtung eher vielleicht eine chaotische Umgebung. Mhm. Wir Menschen finden uns da wunderbar zurecht, ist aber für den Roboter eine durchaus anspruchsvolle Umgebung. Und da muss er sich zurechtfinden. Das ist wieder Thema Bildverarbeitung, Objekterkennung. Und dafür kommt natürlich wieder KI zum Einsatz.
Wow, ich sehe schon, ihr habt viel Arbeit auf dem Tisch, was die ganze Umsetzung angeht. KI und Robotik scheint beliebig ausweitbar zu sein.
Zu guter Letzt.
Ja, aber jetzt habt ihr viel dazu erzählt. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ist das jetzt alles schon in der Praxis oder ist das alles noch Zukunftsmusik? Ist es irgendwas dazwischen? Kannst du uns das noch ein bisschen einordnen, so bevor wir dann zum Ende der Folge kommen?
Ja, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Das hängt tatsächlich von der konkreten Anwendung ab. Der Griff in die Kiste zum Beispiel, der ist schon sehr nah an der Anwendung. Da gibt es auch schon länger erste Lösungen, die vielleicht noch nicht ganz so stark KI-basiert sind wie jetzt, was dann die Applikation ein bisschen limitiert. Aber das ist was, wo man schon sehr nah an der Anwendung dran ist. Auch das Thema hier mit dem Flottenmanagement, ne, da gibt es auch eine Ausgründung am Fraunhofer IPA, die genau mit dem Thema jetzt an den Markt gehen. Da sieht man, wie nah man an der Anwendung ist. Aber es gibt natürlich dann Applikationen, die sind halt deutlich mehr Zukunftsmusik. Ja, und da gibt es noch einige Hürden zu nehmen.
Hürden? Schon wieder Hürden? Oh nein. Wie kann ich mir das vorstellen? Was wäre das, woran du denkst?
Ja, neben den technologischen Hürden, wo ich zuversichtlich bin, dass wir die irgendwann überspringen, gibt es natürlich noch eher, das ist teilweise technologisch, aber wenn wir an KI denken, das geht wahrscheinlich jedem von uns, oder denken wir automatisch an, weiß ich, an die Killerroboter oder an sowas. Also KI löst ja durchaus auch negative Impulse bei Menschen aus. Dann geht es um das Thema, kann ich so einem System vertrauen? Verstehe ich überhaupt, was dieses KI-System macht? KI-Systeme haben häufig, gerade wenn sie mit komplexen Lernverfahren agieren, so einen Blackbox-Charakter. Also da gebe ich Daten rein, dann passiert irgendwas, kommt ein Ergebnis raus und da muss ich es glauben oder ich lasse es bleiben. Selbst uns als Experten, wir wissen auch dann nicht, wie das Ergebnis genau zustande kommt. Da finden Millionen von Rechenoperationen auf einmal statt, die können wir nicht mehr nachvollziehen. Und das kann dann je nach Anwendungsfall eben die Hürde darstellen, wo man das gar nicht haben möchte oder auch gar nicht haben darf. Denkt man beispielsweise an eine Sicherheitsanwendung, ja, wo Menschenleben in Gefahr ist. Da muss man natürlich genau verstehen, warum sich ein technisches System dediziert entscheidet. Vielleicht muss es auch zugelassen werden, das System. Ja, und dann muss man diese Blackbox öffnen können. Oder man denkt zum Beispiel an eine Medizinapplikation. Ja, da sind die Hürden sowieso immer sehr hoch. Ja, auch da kommt diese Fragestellung auf. Das heißt, wir stehen so auf der einen Seite, wir hatten ein Blackbox-System, potenziell sehr leistungsfähig. In manchen Bereichen kann man das auch genauso einsetzen. Beispielsweise in ein Textübersetzungssystem, da ist es mir egal, wie es funktioniert, solange der Text, der übersetzt wird, gut ist. Aber in den anderen Bereichen, die ich vorhin geschildert habe, da kann es ein Problem sein. Da möchte man quasi eher dann diese Blackbox in Richtung Whitebox umwandeln. Und da gibt es gerade eben, das ist eine der Hürden, an denen man aktuell arbeitet, wo auch die Politik stark involviert ist. Hat es vielleicht auch mitbekommen, ne? Die EU beschäftigt sich damit, die deutsche Politik beschäftigt sich damit, die Regulatorik beschäftigt sich damit. Man ist drauf und dran, da entsprechende Standards, Normen, Zertifizierungsverfahren auf den Weg zu bringen. Da ist noch nichts entschieden. Das macht das Feld einerseits spannend, aber natürlich auch ungewiss, wo genau die Reise hingeht.
Mhm. Ja, wunderbar. Reise ist doch ein wundervolles Stichwort. Ihr habt uns auf eine tolle Reise mitgenommen zur Robotik und künstlichen Intelligenz. Vielen, vielen Dank für diese vielen spannenden Informationen. Ja, wir haben sicherlich einiges über diese zwei Seiten einer Medaille kennengelernt. Ich wünsche euch natürlich weiterhin ganz viel Erfolg bei euren Projekten und werde das weiter verfolgen. Und hoffentlich können wir uns bald hier nochmal treffen und über weitere Themen berichten. Da gibt es ja noch sehr viel mehr mitzuteilen. Genau, und den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts möchte ich auch ganz herzlich für ihr Interesse danken. Vor allen Dingen, da es die Folge vor Weihnachten ist, frohe Weihnachten wünschen, gesunde Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Möge es in manchen Belangen deutlich besser für alle werden. Vielen Dank für Ihr Interesse und ganz herzlichen Dank, Marco und Arik, für euren Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Dankeschön.
Vielen Dank, kann ich mich nur anschließen.
Danke, Karin, das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und hat viel Spaß gemacht.